mit Thies.
Es war ein Schock für viele Fans, aber vor allem auch für die Schauspieler der Lindenstraße, als vor kurzem das Ende verkündet wurde. Einer der Darsteller, und er spielt den Klausi Beimer, das ist Moritz Alexander Sachs. Obwohl, benutzt du den Mittelnamen überhaupt?
Manchmal wird es tatsächlich genannt. Ich habe das bisher so gehandhabt, dass ich, wenn ich vor der Kamera arbeite, mich Moritz A. Sachs nennen lasse, okay, weil das bei der Lindenstraße irgendwann 85 so eingeführt wurde im Abspann.
Okay.
Und weil ich ja hinter der Kamera auch arbeite, als Regieassi, Produktion, Aufnahmeleiter, da mache ich dann Moritz Sachs, so kann ich das dann auch ein bisschen auseinanderhalten. Und
das ist ja clever.
Hat sich irgendwie so ergeben. Ja, clever. Also das hat sich irgendwie so eingebürgert, weil ich als Rufname natürlich Moritz Sachs benutze und nicht noch einen Initialnamen dazwischen quetsche.
So, Moritz A. Sachs, der Klausi Beimer aus der Lindenstraße, ja, die jetzt zu Ende läuft, das wissen wir jetzt seit 2-3 Wochen, auch jetzt diese 2-3 Wochen danach. Kannst du mehr Verständnis dafür aufbringen, dass diese Entscheidung gefällt wurde?
Naja, Verständnis kann man ja immer aufbringen für Entscheidungen im Medienbereich, ein bestimmtes Format. Mhm. Also es ist natürlich für uns eine Überraschung gewesen jetzt, weil es im Grunde, wir haben viele Modernisierungen vorgenommen, haben auch viel mit Qualitätsmanagement gearbeitet, geschaut, was kann man modernisieren, das hat auch gegriffen und Quote ging jetzt auch leicht hoch im letzten Jahr, das war auch echt positiv und deswegen kam es für uns diesmal recht unverhofft, aber wir wissen natürlich auch, dass wir alle 3 Jahre eine Verlängerung, es gab auch mal 2 Jahresintervalle eine Verlängerung brauchen und dieses Mal ist sie eben ausgeblieben.
Ja. Wie lange vorher, also bevor die Öffentlichkeit es erfahren habt, wusstet ihr davon?
Also ich hatte, glaube ich, 10 Minuten zwischen der Info und dem ersten Presseanruf bei mir auf dem Telefon.
Das ist aber auch nicht die feine Schule dann eigentlich, oder?
Nee, überhaupt nicht. Es ist eigentlich eine absolute Unverschämtheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, man kann dagegen gar nichts machen. Jetzt, man stellt sich mal vor, diese Entscheidung wird gefällt. Wir werden alle informiert und haben dann eine Woche Zeit, uns vorzubereiten. Und dann geht eine offizielle Presseerklärung raus. Ja. Bis dahin ist das an allen Seiten durchgesickert. Das funktioniert eben auch nicht. Das heißt, im Grunde bleibt nichts als schnell Info und schnell raus mit der Info. Mhm. Und viel mehr kann man da eigentlich nicht machen. Das ist natürlich für uns als Betroffene ein sehr kurzer Zeitraum, sich damit abzufinden. Auf der anderen Seite lässt es sich eben wohl auch nicht wirklich anders lösen. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie böse drum. Es war sehr unangenehm natürlich, aber so ist es eben.
Es ist jetzt schon ein paar Wochen her und dennoch wirst du dich daran erinnern können, weil es jetzt auch noch nicht so lange her ist. Aber in diesen 10 Minuten, wo warst du überhaupt, als du es erfahren hattest? Am Set direkt?
Nee, da war es tatsächlich so, dass das Team reingerufen wurde im Set. Ich meine, es war gegen 11.30 Uhr oder sowas. Ja. Und von da aus waren dann ungefähr 2 Stunden bis zur Pressemitteilung. Und im Studio selber hätte man das ja auch gar nicht mitbekommen, weil wir da ja konzentriert arbeiten und drehen. Genau. Ich selbst war zu Hause, habe auch um diesen Zeitpunkt rum eine E-Mail erhalten, wo das drin stand. Habe natürlich nicht, wie die meisten Menschen, nicht halbstündig ihre E-Mails checken, die E-Mail nicht gelesen im ersten Moment und bekam dann einen Anruf vom Moritz Zielke, der den Momo spielt, der die E-Mail auch bekommen hatte, auch als ehemaliger. Und der sagte, Mensch Moritz, guck mal schnell, da geht's gleich los. Die Lindenstraße wird abgesetzt und dann habe ich halt schnell gelesen und hatte quasi Glück, dass die Info noch ankam.
Und das stand aber in der Mail auch schon.
Weil gleichzeitig in der Produktion eine riesige Rundrufaktion gestartet wurde, alle Schauspielkollegen, alle Kollegen, die gerade nicht am Set sind, zu erreichen irgendwie, damit wir das nicht aus der Presse hören, weil das wäre natürlich echt schade gewesen.
Und wie war die Stimmung? Also ich meine, so schrecklich, wie wir es uns vorstellen, oder?
Ja und nein. Also ich bin dann sofort im Grunde sofort zum Studio gefahren, weil ich irgendwie auch das Bedürfnis hatte, meine Kollegen zu sehen, nach dem Rechten zu schauen, was ja gar auch wiederum lustig ist als Schauspieler, das ist normalerweise so gar nicht unser Ding. Ne? Ja. Aber durch die vielen Jahre, die ich da bin, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss unbedingt dahin, das war auch gut. Ich habe dann von da aus auch angefangen, Kollegen anzurufen, also mitzuhelfen quasi, alle zu erreichen und dann auch mitberaten, wie gehen wir vor, was ist eigentlich, machen wir Presse heute schon, wollen wir lieber erstmal einen Tag Gras drüber wachsen lassen und gleichzeitig natürlich auch viel mit dem Team sprechen, viele Leute kenne ich ja auch seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, die halt lange bei uns sind und das ist ja nichts anderes als eine Werksschließung bei Opel oder Schlecker oder sonst wo dann halt Leute, die lange Jahre Mitarbeiter sind, plötzlich wissen, in einem Jahr muss ich mir zumindest was Neues suchen, wenn nicht die Arbeitslosigkeit droht. Und da muss man halt schauen, dass man da Lösungen findet. Dementsprechend war die Stimmung natürlich schon angeknackst. Wir haben den Dreh dann auch nach ein paar Stunden abgebrochen, gemeinsam ein Bier zu trinken, im Innenhof zu sitzen, viel zu quatschen. Und das ging dann auch tatsächlich bis morgens um 7 in einer halb gedrückten und halb gelösten Atmosphäre, weil die Lindenstraße immer gerne feiern und wir nutzen auch solche Gelegenheiten.
In eurem eigenen Restaurant oder?
Nein, nicht in der Deko. Die Deko ist natürlich geschützt, da kann man das nicht machen. Wir haben einen, neben unserer Kantine einen kleinen Innenhof, wo wir dann tatsächlich drin saßen.
Okay.
Und viel über Vergangenes, aber auch viel über die Zukunft schon gesprochen haben. Natürlich unter dem aktuellen Eindruck, oh mein Gott, ne, was passiert hier eigentlich? Das ist eigentlich ein normaler Vorgang. Die Medienwelt ist ja eine relativ schnelle Welt. Die meisten von uns, also Schauspielern, aber auch gilt für alle Gewerke, die bei uns arbeiten, sind eigentlich ja gewohnt, alle 2 bis 3 Monate oder spätestens alle paar Jahre den Arbeitsplatz zu wechseln, je nachdem, ob man frei arbeitet oder fest irgendwo in der Firma ist. Und dadurch, dass die Lindenstraße so eine Institution ist, ist das für uns natürlich ein völlig anderes Empfinden, als es eigentlich branchenüblich wäre, wo man dann sagt, ja mein Gott, das Format geht, dann mache ich halt ein anderes. Es schadet drum, weil es ein schönes Format ist. Aber bei uns ist es eben auch Familie, es ist ein Arbeitsplatz, es ist.
Und es ist vor allem so ein regelmäßiger Arbeitsplatz. Da sind ja alle Schauspieler leiden ja darunter, dass sie eigentlich nicht mal genug Drehtage zusammenbekommen übers Jahr, um am Ende Arbeitslosengeld zu bekommen. Das ist ja immer das ganz große Problem.
Stimmt, da gab es ja die vor ein paar Jahren, das ist ja auch schon wieder 10 Jahre her, da gab es diese für uns jetzt recht einschneidende Regelung, dass eben innerhalb von 2 Jahren die sozialversicherungspflichtigen Tage zusammengekratzt werden müssen und nicht innerhalb von 3 Jahren. Trifft aber nicht nur die Schauspieler, sondern eben auch viele Teammitglieder, die frei auf dem Markt arbeiten, also 3 oder 4 Filme im Jahr oder 3, 4 Mal Serienfolgen machen, die dann eben auch nicht auf die 360 Tage, die man in den 2 Jahren voll kriegen muss, dann zusammenbekommen. Wir Schauspieler mit Einzeldrehtagen kriegen inzwischen ja auch durchaus eine Woche sozialversicherungspflichtig angerechnet. Also man kann da schon irgendwie hinkommen, aber es ist sehr mühselig. Und da gibt es auch Zeitkonten für. Aber es ist tatsächlich, muss man sagen, ist dieses Gesetz, diese Regelung für Medienschaffende echt dusselig gelöst. Also es trifft eigentlich nicht den Kern. Und wenn man bedenkt, wie viele Leute in unserem Bereich arbeiten, und es gilt halt nicht nur für Schauspieler, sondern für ganz, ganz viele Menschen, die in medialen Bereichen arbeiten, einfach völlig unsinnig und an der Zeit vorbeigedacht. Also, aber so ist es halt, ne? Da müssen wir auch mit umgehen.
Du bist als 7-Jähriger damals eingestiegen. Du kannst ja anhand wirklich der Lindenstraßenfolgen quasi dein ganzes Leben nochmal Revue passieren lassen und bekommst deine Entwicklung so gut dokumentiert wie kaum einer. Wie du langsam größer wurdest. Was machst du denn jetzt für die nächsten Jahre?
Naja, größer werde ich hoffentlich nicht mehr. Ich habe mich ja gerade verkleinert ein wenig um 40 Kilo.
Älter und faltiger wirst du aber. Wie wirst du das dokumentieren?
Ich werde jetzt kleiner, älter und faltiger. Das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich bei mir so, ich war im ersten Moment natürlich sehr rührselig auch und sehr traurig und schockiert. Und das bin ich auch auf der einen Seite immer noch. Auf der anderen Seite ist es für mich persönlich auch, Befreiung ist vielleicht das falsche Wort, aber es fühlt sich so an, als dürfte ich nochmal neu nachdenken.
Man wird halt gezwungen dazu.
Auch mal das gemacht, tut denn gut, ich überhaupt im medialen Bereich bleiben? Möchte ich Schauspieler bleiben? Deswegen habe ich mich auch entschieden, hinter der Kamera zu arbeiten. Wo will ich eigentlich hin? Und das ist natürlich jetzt auch völlig neu. Ich habe jetzt gesagt, ich denke bis Sommer drüber nach, schau mal in mich, was ich so vorhabe, was ich machen kann. Ich habe ja, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen gearbeitet, gibt also verschiedene Möglichkeiten. Und ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit, drüber nachzudenken und dann schaue ich, welchen Weg ich einschlage.
Und das ist, wieder eine klassische Auszeit jetzt oder bist du für die nächsten 6 Monate auch versorgt, sage ich mal? Gibt es Arbeit außerhalb der Lindenstraße?
Wir haben ja im Moment einen Vertrag, der läuft bis für uns arbeitstechnisch bis Dezember 19, also wir haben jetzt im Grunde 1 Jahr Zeit. Wie gesagt, im medialen Bereich ist 1 Jahr Arbeit unfassbar lang.
Das stimmt.
Aber für uns ist es halt unglaublich kurz. Und das passt irgendwie nicht ganz aneinander. Also, weil wir sind ja fast schon verbeamtet gefühlt, ne? Und eben nicht in diesem Schnelllebigen drin gewesen. Da müssen wir uns halt auch dran gewöhnen. Ja, viele Kollegen arbeiten ja auch, also gerade die Schauspieler arbeiten natürlich auch viel woanders. Das gilt jetzt für mich als Schauspieler weniger, weil ich durch die Lindenstraße natürlich auch vor allen Dingen am Anfang mit Kinderarbeitsschutz und so weiter doch sehr auch auf die Lindenstraße festgelegt war, allein aus rechtlichen Gründen, weil ich mehr gar nicht machen durfte und dann habe ich viel hinter der Kamera gearbeitet und das gilt ja für viele von uns und im Team ist es eben auch so, da sind durchaus wechselnde Leute bei, die kommen dann pro Staffel und arbeiten sonst auch woanders. Das ist halt der normale Fluktuationsrhythmus. Es gibt aber eben auch die Leute, und das sind gar nicht wenige, die wirklich seit 20, 30 Jahren bei uns Ausbildung, Aufstieg, Karriere gemacht haben und die zum Teil auch zu zweit bei uns arbeiten. Und da sind natürlich, Sorgen und gleichzeitig Perspektiven denken durchaus angesagt.
Du hast eben die 40 Kilo angesprochen, die du weniger geworden bist. Ja. Ich glaube, innerhalb von 4 Monaten, so um die 40.
Ja.
Wie hast du das letztendlich geschafft? Denn man bekommt ja nicht immer Let's Dance angeboten.
Richtig, und da habe ich ja auch lange nicht so viel bei abgenommen.
Nein. Wie viel?
Bei Let's Dance waren es, glaube ich, 18 Kilo.
80, aber immerhin
18 Kilo sind schon. Das war ja auch Vollzeitsport, ne? Das kann man dann danach nicht halten, weil welcher Mensch kann schon Vollzeitsport
also,
machen.
Also du hast ja vieles ausprobiert, ist doch klar. Ja. Also aber natürlich gibt es immer diesen Jojo-Effekt, man richtig, macht was, kurzfristig verlieren, die kriegt man genauso auch, kurzfristig ne? wieder also, rauf.
Im Grunde muss man sagen, dieses kurzfristige Abnehmen ist nicht unbedingt ratsam. Ne? Mhm. Das ist zu Recht verpönt. Weil es auch kaum was bringt. Die Rückfallquote aufs ursprüngliche Gewicht liegt bei ungefähr 98%, wenn man das unbetreut tut. Das heißt, einfach so ein Pulver in sich reingießen für ein paar Wochen und dann denken, die 10 Kilo, die dann weg sind, die würden halten. Das ist im eigentlich nachgewiesenermaßen nicht möglich. Ja. Dazu kommt, dass man natürlich in 3 Monate, wie ich das gemacht habe, ohne ärztliche Betreuung gar nicht machen darf, sollte, dringend nicht tun sollte. Ich habe es aber mit ärztlicher Betreuung gemacht, weil tatsächlich das Übel Bluthochdruck und Übergewicht größer war, als das Übel schnell abzunehmen, was ein großer Stress auch für den Körper ist. Okay. Und naja, jetzt habe ich halt meinen dicken Körper, der Steinzeitmensch, der sagte, so möchte ich bleiben, dem habe ich jetzt in ein Loch geschmissen, 3 Monate nicht ordentlich zu essen gegeben und jetzt schreit er natürlich, ich will wieder dahin, wo ich herkomme, weil das war doch eigentlich ganz gut, sonst wäre ich jetzt nämlich im. Wenn ich nochmal 40 Kilo abnehmen würde, wäre ich ja weg.
Also du hast es mit Hungern gemacht letztendlich?
Naja, also es war eine 800-Kalorien-Diät mit einem Pulver, betreut von der Uniklinik in Köln.
Ja.
Und jetzt bin ich auch nachbetreut, um eben nicht, um eben die Chance, nicht ins Jojo zu fallen, zu erhöhen. Und mit so einer Begleitung hat man eben, ja, die Rückfallquote liegt dann eher so bei 70%, was immer noch 2:1, fast 2:1 gegen mich ist, aber auf jeden Fall besser als nur 2% Chance.
Und wie schmerzhaft ist es jetzt, einfach die Kilos nicht zurückkommen zu lassen?
Also in der Verlustphase, also Gewichtsverlustphase, war das relativ einfach. Manche Leute werden das vom Heilfasten kennen, die ersten 2-3 Tage sind blöd und danach geht das.
Okay.
Vor allen Dingen, weil es auch recht easy ist. Man rührt sich sein Pülverchen, gießt es in sich rein und kann sich mit anderen Dingen beschäftigen. Die Psychologie dahinter ist ja auch, dass man in diesen 3 Monaten lernt, nicht alles über Essen zu tun. Feiern, trauern, kompensieren, dann irgendwie sich mal andere Lösungen zu suchen. Da ging es gar nicht so stark ums Abnehmen. Das ging bei mir so schnell, weil ich noch unheimlich viel Sport nebenbei gemacht habe. Ja. Und das ging auch nur, weil ich auch vorher schon sportlich war. Trotz Übergewicht habe ich viel Sport gemacht.
Und du bist ein fleißiger Radfahrer, ne?
Fleißiger Radfahrer, inzwischen auch ein sehr fleißiger Dauerläufer. Mhm. Fleißig im Fitnessstudio, fleißig im Garten mit Eigengewicht und so weiter.
Aber Sport macht doch gerade wieder Hunger. Das ist ja oft auch so ein Irrtum, dass man durch Sport, also im Fitnessstudio, dass man, wenn man auf dem Fahrrad jetzt eine Dreiviertelstunde fährt, dass man da abnimmt.
Das ist ja oft richtig, gerade Ausdauersportarten. Ja. Die sind zwar für die Fettverbrennung erstmal gut, wenn der Körper daran gewöhnt ist, dann sagt er, ja, ich mache ja morgen eh wieder Sport, dann halte ich mal die Kalorien zurück in der Ruhephase. Mhm. Also das kann zurückfallen. Dazu kommt völlig richtig, wenn man nicht aufpasst, isst man dann mehr und ja, kompensiert quasi den Sport. Aber ich protokolliere alles, ist eben der zweite Schritt jetzt, alles protokollieren, Nahrung langsam aufbauen, um diesem Jojo zu entgehen und sehr, sehr genau mit sehr viel Disziplin aufzuschreiben, was nehme ich zu mir nach einem bestimmten Punktesystem, könnte man auch mit Kalorien machen. Und wenn man das macht, dann kann man natürlich auch sehr genau sehen, Moment, ich habe jetzt Sport gemacht, wenn ich das jetzt noch esse, dann ist der wieder ausgeglichen. Aber Sport sollte man vielleicht für 10% fürs Gewicht verantwortlich machen, mehr sicher nicht. Mhm. Aber die harte Phase ist tatsächlich jetzt. Ne? Ich habe mich daran gewöhnt, dieser Kick, es wird weniger, ich fühle mich besser, ich werde agiler, der ist weg.
Aber es sind weiter 800 Kilokalorien pro Tag?
Oder 800 Kilokalorien.
800
Kilokalorien. Im Moment liege ich aber schon wieder bei, je nachdem wie viel Sport ich gerade mache, zwischen 2 und 2.500 Kalorien. Okay. Das ist ganz normale Ernährungszufuhr für einen Mann in meiner Größe und in meinem Gewicht. Und das funktioniert eigentlich gut. Und dann kommen halt diese blöden Rückfälle dann nachts, ne, wenn man dann Hungerattacken bekommt. Oder ich bin ja nicht von ungefähr so dick geworden. Das lag nicht an der mangelnden Bewegung unbedingt, sondern durchaus auch an Kompensation, Suchtverhalten gegenüber Zucker. Jetzt nicht im Süßzuckersinne, sondern eher Kohlenhydrat natürlich auch. Aber ich mache kein Low Carb, also das auch nicht. Es ist eine ausgewogene Ernährung. Und im Grunde soll ich halt nach und nach jetzt lernen, auch dieses konkret Regulierte langsam loszulassen, um irgendwann in 1-2 Jahren oder 3 Jahren wieder ohne nachzudenken dem Körper zuzuhören, was ich offensichtlich jahrelang verlernt hatte. Also eigentlich soll nach 3-4 Jahren eine Entspannung eintreten, dass ich auch wieder ohne Kontrolle über mich selbst ganz normal eigentlich esse. Und ich merke das inzwischen ganz gut, dass ich mit kleineren Portionen zufrieden bin als früher. Und das sind halt nur so Aussetzer, also Momente, wo ich dann merke, jetzt will ich aber unbedingt. Ne? Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass als Dankeschön fürs Abnehmen der Grundumsatz sinkt. Ne? Mit 120 Kilo konnte ich 2.500 Kalorien am Tag verbrauchen ohne Sport. Als Grundumsatz, um das Gewicht zu halten, inzwischen sind es noch 1.800. Da muss ich schon Sport machen. Außerdem ist der Puls gesunken beim Sport und auch im Alltag, heißt, ich verbrauche auch darüber weniger. Also als Dankeschön fürs Abnehmen und fürs viele Sport machen, muss ich jetzt mehr Sport machen und weniger essen.
Aber egal, wie viel Kilo du wiegst, du wirst in der Weihnachtszeit immer einen Heißhunger auf Schokolade und auf Marzipan haben.
Da bin ich nicht so hinterher.
Hast du eigentlich?
Das ist tatsächlich neu für mich, dass ich Schokohunger habe.
Wirklich?
Ich bin tatsächlich nicht so der Süßmensch.
Das ist nicht dein Ernst.
Nee, also das war eher herzhaft, aber auch gerne Bier, Wein. Ja. Und viel Herzhaftes.
Ah, ja, guck mal.
Was mich hat dick werden lassen und vor allen Dingen eher in Stressphasen, also im Alltag gar nicht, sondern okay. Wenn ich dann mal irgendwie in Hamburg Regieassistenz gemacht habe, 16-Stunden-Tage mit Wochenende auch schon mal durchziehen, um wieder ranzukommen, dann habe ich plötzlich bei 16 Stunden 4 Mahlzeiten am Tag gegessen, volle und noch zwischendurch ein bisschen anstatt 3, weil ich sonst die Müdigkeit auch nicht in den Griff gekriegt hätte. Und darüber werden einige Leute sehr schnell dünner und andere eben sehr schnell dicker. Und ich neige eben dazu, in solchen Phasen viel zu essen, um dann eben wach zu sein. Und das merke ich jetzt eben auch. Ne? Wenn ich in Stress gerate, dann will ich essen. Und wenn ich müde bin, will ich essen. Und wenn ich zu wenig getrunken habe, Wasser natürlich.
Ach, dann auch.
Dann kompensiert man Durst, verwechselt man mit Hunger, gerade Leute, die gewohnt sind, dann zu essen. Und dann esse ich, anstatt zu trinken. Ja. Also habe ich mir angewöhnt, erstmal einen halben Liter Wasser zu trinken, wenn ich Hunger kriege. Und dann zu schauen, habe ich noch Hunger oder habe ich keinen.
Und am besten 20 Minuten warten noch.
Richtig, und auch langsam essen. Oder wenn man eine Portion gegessen hat, 10, 20 Minuten warten.
Dann hat sich das manchmal von alleine erledigt.
Witzigerweise ist es so, dass das Hungergefühl sich ungefähr nach 15 Minuten nach der Nahrungsaufnahme erst weggeht.
Genau.
Und das die Geduld kann auch funktionieren, wenn man Wasser getrunken hat und dann 20 Minuten wartet, ja.
Sag mal, 40 Kilo verloren, da hat deine Freundin ja einen komplett neuen Typen bekommen. Wie fand die das?
Super. Also jetzt hat sie die Erinnerung an den einen und den anderen.
Wollte gerade sagen, weil verliebt hatte sie sich ja in den etwas fülligeren.
Naja, wir sind schon 16 Jahre zusammen.
Ah, okay. Ziemlich
kennengelernt, kennt dich in allen. Habe ich etwas unter 90 Kilo gewogen, da war ich noch nicht. Also bei 1,80 Größe zwar leicht übergewichtig, aber sicherlich nicht im krankhaften Maße wie dann jetzt am Schluss mit fast 40 Kilo Übergewicht. Das ist natürlich was völlig anderes.
Dann ist sie vielleicht der Grund, warum du so zugenommen hast.
Oder sie ist der Grund, dass ich es geschafft habe, jetzt abzunehmen.
Oder beides.
Oder beides.
Was war denn der Wendepunkt, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, so geht's jetzt nicht mehr weiter, jetzt mache ich das ganz radikal. Was war der Moment?
Also irgendwann bin ich ganz normal Vorsorgeuntersuchung, Hausarzt, der sagt, hast ein bisschen hohen Blutdruck, geh mal zum Kardiologen. Der Kardiologe sagt, hupsa, das ist aber echt hoher Blutdruck für dein Alter. Mhm. Und dann haben wir mal gemessen und vor allen Dingen ist mein Blutdruck auch nachts nicht mehr abgesunken. Das ist natürlich richtig blöde, weil Herzinfarktverdickung, alle möglichen Risiken damit verbunden sind. Und es war ziemlich klar, das könnte durchaus durchs Übergewicht gekommen sein, muss aber nicht der Fall sein. Und ich habe dann ein Jahr oder zwei tatsächlich mal recherchiert, wie geht das eigentlich? Weil Jojo-mäßig habe ich es echt hinter mir, das habe ich schon mehrfach gemacht, das wollte ich auf keinen Fall nochmal, weil das ist noch ungesünder als einfach dick bleiben, ist Jojo. Weil man ja den Körper in Stress versetzt und nachher wieder dick ist, das ist echt bitter. Und es ist halt unheimlich schwer und bin dann eben auf dieses Programm in der Uniklinik gestoßen und habe gesagt, Mensch, das versuche ich jetzt. Und dann musste ich aber fast noch ein Jahr warten, bis es wieder losging dort.
Ja.
Kann ich einfach anfangen. Und ich hatte einfach keinen Bock, mein Leben lang Medikamente zu nehmen, die Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Phlegmatismus, übrigens auch dicker werden, zur Folge hatten. Und das fand ich irgendwie ganz blöd. Und habe gesagt, damit bin ich zu jung für sowas. Das bitte erst dann, wenn ich nichts dran tun kann und nicht, wenn ich selber schuld bin. Und tatsächlich habe ich Glück gehabt. Bei weitem nicht immer ist es so, dass das dann auch weggeht mit dem Bluthochdruck. Aber man kann ihn damit natürlich, dass es nicht weiter hochgeht, kann man schon stoppen. Aber ich habe Glück gehabt, mein Blutdruck ist wieder völlig normal.
Wenn wir nochmal zurückblicken auf deine Anfangszeit in der Lindenstraße. Das ist ja eine Zeit, die wir heute uns eigentlich gar nicht mehr so vorstellen können. Ihr hattet ja damals, ich weiß nicht, sonntags, was waren da, 14 Millionen Zuschauer, so plus minus ein bisschen. Mhm. Du warst als 7, 8, 9, 10, 11-Jähriger ja im Prinzip ein Superstar auf deinem Schulhof. Wie anstrengend war, stimmt das so?
Ja, oder, also ich war natürlich das bekannteste Kind in Deutschland mit Abstand.
Sogar das. Und das schafft sonst nur die Kinderschokolade. Und der Typ ist Engländer, glaube ich.
Ja, es kam dann ein, zwei Kollegen, der kleine Vampir lief dann irgendwann, Silas lief natürlich mit Patrick Bach und es kam so ein paar, Anna kam ein paar Jahre später auf den Markt, da war dann Patrick dann auch dabei und Silvia. Und es kamen so ein paar Kinder, gab es dann schon. Momo kam ins Kino, das war auch so die Zeit, wo Rados dann anfing. Bock, ja. Aber allzu viele Kinder gab es noch nicht. Es gab ja auch nur 3 Fernsehsender. Ne? Das wenn 20 Millionen ferngesehen haben, dann haben halt 6 Millionen Nachrichten oder im Infoformat, das ist der Vielseitigkeitsauftrag ARD, ZDF, ne? Haben dann eher ein Infoformat geguckt und die 14 Millionen anderen, die haben halt Lindenstraße geschaut. Ne? Und wir passten natürlich zwischen Sportschau und Weltspiegel gut rein, weil beim Sportschau wurde Essen gemacht. Klassisches Rollenbild, der Mann hat noch Fernsehen geguckt, dann während des Essens wurde Lindenstraße geschaut und Weltspiegel, Kinder ins Bett bringen, abräumen und so weiter. Da hat man noch so mit einem Ohr hingehört und zur Tagesschau saß man dann.
Es war alles so geordnet
damals. Das passte also auch in eine Programmstruktur, die sehr zuträglich war, weil der Sendeplatz ja eigentlich gar nicht so ideal war. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich geändert, weil was wir jetzt natürlich hatten, ist dann den Bericht aus Berlin vor der Lindenstraße, der natürlich viel weniger Zuschauer bindet als eine Sportschau, wo noch kein Pay-TV-Sender vorher die Sachen ausgestrahlt hat, sondern das heißt, von Bericht aus Berlin müssen ja erstmal Zuschauer zuschalten, um einen für ein fiktionales Format angemessene Zuschaueranzahl hinzukriegen. Und zum Weltspiegel sinkt das dann auch wieder ab und dann ist ja auch eine Verschiebung da gewesen. Wir laufen viel länger gegen heute, 10 Minuten länger als früher. Ist ein sehr starkes Format, die Sendung.
Ja.
Und auch viele Unterhaltungsformate haben sich ja über die Jahre sehr stark an uns orientiert. Also 10 nach 7 ist sonntags durchaus auch etwas, wo Bauer sucht Frau anfängt oder andere Formate, die interessant sein könnten. Das war durchaus durch die Stärke der Lindenstraße
auch. Also die Jungdarsteller heute haben es eigentlich leichter als du damals.
Ja, ich meine,
wie groß war der Hype? Der Hype um die Lindenstraße allgemein war riesig. Und du in der Schule, wie kamst du zurecht? Gab es viele Neider?
Es gab Neider, es gab einen möglichen Unsinn natürlich. Kinder sind so, da kann man nicht
eben, viel machen. Eben, die sind nicht immer nur nett.
Ich bin rückwirkend sehr froh, dass es keine Handys gab, keine sozialen Medien gab, kein Cybermobbing gab, keine, dass man nicht überall gefilmt wurde, weil das natürlich heute immer noch so ist. Auch bei mir natürlich auf der Straße hat man dauernd irgendein Telefon vor der Nase. Das ist eine, das ist wirklich, also diese Dinger sind eine Plage, was das angeht für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil man überall dieses Gerät einfach ins Gesicht gehalten kriegt, ohne gefragt zu werden, ohne darüber nachzudenken, dass wir ja auch Menschen sind, die vielleicht gerade etwas Trauriges erlebt haben oder uns freuen oder mit Freunden uns treffen und einfach dann hält jemand einem so ein Ding vor die Nase, macht ein Foto und läuft weiter und schreit, hey, hey, das ist natürlich irgendwie unhöflich, aber es gehört dazu und das war als Kind. Das war ja auch unverhofft. Hätte man das gewusst, dass das Format so erfolgreich ist, hätte man nicht nur ein Jahr geplant am Anfang. Es war ja für ein Jahr geplant. Da haben wir ja doch einige Jahre draus gemacht. Und gleichzeitig haben wir ja auch, wären sicherlich auch die Frage meiner Eltern oder auch meine Frage gewesen, wollen wir das in dem Maße? Ne? Und als es dann so bekannt war, war der Zug natürlich abgefahren. Da ging es eher darum, das zu handeln und damit umzugehen. Ja. Und das ging ja dann auch. Und das ging dann ja mit, als die Privatsender dazu kamen, ging das so ein bisschen runter. Da haben wir so, ich glaube, es waren am Anfang 12,6 und dann in den 90er Jahren gingen wir dann schon mit 9 oder 8 Millionen rein. Und das ging dann eine ganze Weile so weiter. Der Bekanntheitsgrad sank nicht merklich dadurch, ne, weil auch natürlich die manche Leute auch nur jedes zweite Mal geschaut haben oder noch von früher das kannten. Und dann ging das irgendwann noch ein bisschen weiter zurück und dann, jetzt ist das in Wellen. Also ich merke das tatsächlich, wenn ich gerade viel vor der Kamera bin. Ich habe ja auch weniger Folgen als früher. Mhm. Die Struktur, die Erzählstruktur in der Dramaturgie hat sich verlagert. Da kann es durchaus vorkommen, dass eine Figur wie Klaus Beimer 3 Monate nicht auf Sendung ist. Mhm. Wenn das dann ist, dann werde ich tatsächlich weniger erkannt als zu einer Zeit, in der ich viel drehe. Und natürlich sind so Formate wie Let's Dance oder aber auch Talk-Formate, dieses wunderschöne Format, was ich so gerne gemacht habe hier mit ach, wie heißt das noch? Mensch, mein Gehirn ist auch manchmal, ich werde älter, ich merke
das. Ist aber auch normal.
Zimmerfrei zum Beispiel. Okay. Es gibt so Formate, die tatsächlich immer dazu führen, dass man am nächsten Tag ganz viel angesprochen wird.
Naja, sehr schön. Und trotzdem, wie anstrengend war es, auch gerade für deine Eltern oder so, dich vor dem Ganzen zu schützen und dich ein bisschen abzuschirmen damals?
Man hat das natürlich versucht, aber man kann,
und du hast Land immer einen Starschnitt in der Bravo.
Ja, total. Also es war, ist ja wirklich so. Wir hatten ja auch zum 10-jährigen Jubiläum hatten wir 90.000 Leute gleichzeitig auf dem Produktionsgelände, die uns irgendwie abgefeiert haben bei einer Autogrammstunde. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das passiert maximal bei Popstars. Aber so war das, ne? Das war eine ganz erstaunliche Erfahrung. Davor kann man im Grunde niemanden schützen. Also in den USA würde man Leute, die so bekannt sind, wahrscheinlich in irgendeine Privatschule schicken und vollkommen abgrenzen. Man sieht an den Drogeneskapaden und an dem, wie die Leute dann leider oft, ja, ihr Leben fristen mit Depressionen und Ärger. Und das liest man ja ganz oft bei Kinderstars.
Also, ja, total.
Dass das auch nicht der richtige Weg ist. Und bei uns sind ja irgendwie alle Kinder, die Lindenstraße gemacht haben, sind da irgendwie ganz gut rausgekommen und sind ganz normale Menschen geworden, sofern wir das selber überhaupt beurteilen können. Ja. Aber allein die Reflexion, das nicht wirklich beurteilen zu können, ist ja schon viel für einen Kinderstar. Ne? Und also das war tatsächlich wirklich nicht wirklich möglich. Möglich war uns ein gutes Zuhause zu geben, dafür zu sorgen, dass die Bedingungen der Produktion gut sind. So oft war ich ich ja auch gar nicht da, zu schauen, dass da ansonsten Ruhe ist, dass man eben nicht den ganzen Tag nur diesen Rummel hat. Und das war zu Hause ja auch gar nicht immer Thema. Ich meine, ich bin 30, 40 Tage im Jahr in der Produktion gewesen und habe gedreht für 3-4 Stunden. Mehr darfst du als Kind gar nicht. Mhm. Und den Rest der Zeit war ich ja eigentlich ein ganz normales Kind. Bin ganz normal zur Schule gegangen, hatte Freunde, hatte meine Eltern, hatte meinen normalen Alltag. Und für mich hieß es nur, dass ich ab und zu mal nicht mit ins Schwimmbad durfte, wenn andere halt gingen.
Das klingt ja ganz erträglich so.
Das war auch schon mal blöd, ne? Aber das fand ich wurde tatsächlich regelmäßig auch gefragt, immer wieder, willst du wirklich weiter, bist du noch d'accord? Da wurde schon sehr drauf geschaut, also rückblickend ist halt auch mit sehr viel Verantwortungsgefühl auch mit mir umgegangen worden, das finde ich, bin auch sehr dankbar dafür.
Diese Anfangsjahre in der Lindenstraße, die waren ja auch insofern etwas ganz Besonderes, als dass viele Menschen, glaube ich, teilweise dachten, das ist echt, gell? Diese Straße gibt's in echt.
Ja, und anstatt, dass ich sage, Mensch, mit 19, ich mache einen Big Brother Container auf, die Leute wollen allen Ernstes in so einem Ding leben und auch noch beobachtet werden, habe ich das alles für verrückt erklärt. Ne? Ja. Also man muss auch manchmal rechtzeitig mitdenken. Aber es ist tatsächlich so, dass wir auch Zuschriften bekommen haben damals und ich auf der Straße auch, bin ja bis heute oft Klaus, Klausi oder auch Benny, weil dann verwechselt wird, dass der kleinere Bruder ja erwachsen geworden ist und so. Also es ist ein Chaos. Das Echte, das hat lange gedauert, bis das nicht mehr so drin war. Ja,
woran habt ihr das gemerkt? Also was haben die Leute zum Beispiel gewollt oder gedacht?
Sie wollten, wenn eine Familie verstorben war, wollten in die freie Wohnung einziehen. Wo ich dann gedacht habe mit meinen 14 Jahren, sind die irre, wieso will man denn da hinziehen, wo man von der Kamera beobachtet wird? Wie bekloppt muss man sein? Ne, aber das hätte die Leute anscheinend gar nicht gestört. Die hätten das schön gefunden, dem Helga zu wohnen. Man kennt sich ja schon, die Nachbarschaft, nicht? Aber es gab auch ganz lustige Sachen. Also zum Beispiel, als Liz Buffo bei uns gespielt hat, die Mary.
Ja.
Die wurde ja in der Sendung dann nach Nigeria irgendwie entführt oder da ins Gefängnis geworfen. Und es war jedenfalls alles ganz, ganz schwierig. Und Liz selber saß dann bei Harald Schmidt in der Schmidt-Show als Schauspielerin und erzählte irgendwie die Geschichte. Und am nächsten Tag hatten wir ein Schreiben da von jemandem, der sagte, Mensch, ihr müsst aufpassen, die Mary ist gar nicht im Knast in Nigeria. Die sitzt unter falschem Namen bei Harald Schmidt. Das war natürlich schon sehr, sehr lustig. Ne? Okay. Also so Sachen gab es dann durchaus. Aber es gab eben auch Drohbriefe an die Leute, die halt an Anna Ziegler zum Beispiel, weil sie Hans Beimer, weil sie Helga den Hans weggenommen hat.
Okay.
Oder an Willi Herren, der den Olli Klatt gespielt hat bei uns, der dann Nazi-Post bekam. Hitler-Poster zum Unterschreiben und solche Geschichten. Da fragt man sich natürlich schon, was in den Leuten vorgeht. Ne?
Viel erlebt hat Moritz A. Sachs als Klausi in der Lindenstraße, auch als Regieassistent, dann teilweise die nächsten knapp ein Jahr, 3 Monate wird es auf jeden Fall noch so weitergehen, bevor die Lindenstraße dann eingestellt wird. Dann wünsche ich mir eine schöne Weihnachtszeit.
Danke.
Und ob du es glaubst oder nicht, wir haben bei uns zu Hause eine CD, die heißt Weihnachten mit der Lindenstraße.
Oh ja, die ist ganz hervorragend.
Die Vater auch ab und zu auflegt an Heiligabend.
Dann seid ihr ja schmerzerprobt.
Da singst du ja auch, ne?
Singe ich da auch? Ich glaube nicht. Nee, Weihnachten an der Lindenstraße nicht. Bei mir gibt es nur dieses Meine-Mama-Lied.
Ach, da durftest du nicht mitmachen.
Und wer wirklich gute Schmerztoleranz im Mittelohr hat, der kann das sich im letzten Mal angucken.
Moritz A. Sachs, Dankeschön. Viele Grüße nach Köln und eine schöne Restzeit mit der Lindenstraße und all den anderen Projekten, die du machst, mit der Produktionsfirma oder auch als Regieassistent.
Dankeschön.
Talk mit Thies.